Herzlich willkommen zu Power and Pace.
Sweat in your eye, pain in your bones, hunger in your gut, got the fire in your soul, burn in your chest, find it hard to breathe, stumble in the road, bring it to your knees. Don't you give up, give up, give up. Go on and get up, get up, get up.
Wir machen euch fit für die Saison. Mit Trainingsplänen und allem, was ihr braucht, um im Triathlon erfolgreich zu sein. Liebe Allrounder, Champions, Finisher, Racer und Qualifier, wir wünschen euch viel Spaß und tolle Erkenntnisse mit dieser Episode von Power and Pace.
Wir befinden uns mitten in der Triathlon-Saison 2022 und haben auch in diesem Monat wieder Omnipower als Presenter bei uns im Podcast Power & Pace Triathlon Training. Omnipower Carbotonic ist das neue Sportgetränk aus dem Haus Omnibiotic. Zusammen mit über 500 Profiathletinnen und Athleten und führenden Wissenschaftlerinnen sowie Wissenschaftlern entwickelt, gibt euch das Sportgetränk Carbotonic genau das, was ihr im Training und Wettkampf braucht. Wertvolle Kohlenhydrate ohne freie Fructose, 100% organische Elektrolyte und alle wichtigen Mineralstoffe. Dabei legt Omnipower vollen Fokus auf die Resorption, also die Aufnahmefähigkeit in eurem Darm. Denn nur das, was in der Muskulatur ankommt, könnt ihr auch im Wettkampf in Power und Pace umwandeln. Ihr könnt Omnipower Carbotonic jetzt probieren. Unser besonderes Angebot in diesem Monat lautet: Ihr bekommt 20% Rabatt auf eure erste Bestellung und erhaltet zusätzlich 2 Trinkflaschen. Einmal fürs Rad und einmal die exklusive Marathon Elite Bottle der Profiläufer. Das Ganze könnt ihr bestellen unter www.omni-power.com/powerpace, powerpace zusammen und klein. Euer persönlicher Code lautet powerpace20, ich buchstabiere, alles groß geschrieben, P-O-W-E-R-P-A-C-E 20, wie die Zahl, 2-0. Und dann gibt es 20% Rabatt auf eure erste Bestellung unter www.omni-power.com/powerpace. Und ihr sichert euch die 2 Trinkflaschen. Ganz viel Spaß beim Shoppen und jetzt vor allen Dingen beim Zuhören unserer neuen Folge.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Power & Pace Triathlon Training. Meine Stimme kennt ihr mittlerweile. Ich bin Anna Bruder, Redakteurin bei Triathlon und mir gegenüber sitzt mein geschätzter Kollege Simon Müller.
Hallo Anna, schön dich zu sehen, muss man ja mittlerweile sagen. Es kommt ja nicht mehr so oft vor. Einige kennen mich vielleicht auch noch, aber fühlt sich für mich relativ neu an. Noch einmal zum Verständnis, Podcast ist sowas wie ein Hörbuch und Triathlon ist das mit Schießen, oder?
Ja, genau.
Bin ich gut aufgestellt.
In komischer Reihenfolge. Du weißt auf jeden Fall Bescheid und bist hier ein alter Hase im Podcast-Game eigentlich. Stell du dich doch einmal kurz vor unseren Hörerinnen und Hörern, wer du bist und was du so machst.
Ja, ich bin Simon und vielleicht kennt mich der ein oder andere tatsächlich noch. Bin jetzt quasi immer noch als Redakteur nebenbei, muss man jetzt sagen, mittlerweile angestellt und arbeite für Trimark und Triathlon. Studiere Psychologie seit 2020, habe vorher 4 Jahre quasi Vollzeit gearbeitet, war deshalb deutlich mehr involviert, habe auch viele schöne Sachen erlebt und bin jetzt immer noch dabei, meistens allerdings im Printformat und seit meinem Umstieg sehr, sehr selten in sprachlicher Form, aber ja, heute hat es mal wieder geklappt und freue ich mich drauf. Wie schon gerade gesagt, fühlt sich tatsächlich relativ neu an. Ich weiß gar nicht, ich habe versucht mal vorher zu überlegen, wann ich das letzte Mal dabei war. Mittlerweile muss man schon fast sagen, ist Jahre her. Aber naja, schön und nostalgisch.
Ja, wir kriegen das bestimmt hin. Ein bisschen Triathlon machst du auch nebenbei.
Richtig, ja.
Du bist seit 2019 mittlerweile für Hawaii qualifiziert. Für die WM, die dann dieses Jahr hoffentlich stattfinden wird. Und das dürfte auch so dein Saisonhighlight dieses Jahr sein.
Ja, oder? Auf jeden Fall. Also, wie du gerade schon gesagt hast, das ist ja jetzt, schleppe ich schon eine ganze Weile mit mir her. Jedes Jahr in der Hoffnung, dass es dann stattfindet. Und hoffe dann auch, dass es jetzt dieses Jahr tatsächlich soweit ist. Und freue mich dann drauf, das dritte Mal da zu sein und eben das erste Mal als Teilnehmer. und das mal aus einer anderen Perspektive zu erleben.
Wieso wir heute zusammensitzen, sind eigentlich deine sportlichen Ausflüge, die du zwischendurch immer mal so machst, wo man sich fragt, wieso macht er das, wie macht er das? Und also einfach nur mit offenem Mund dasteht und zugucken kann. Du machst immer wieder Ausflüge, wie schon gesagt, zu Unterdistanzen und Laufwettkämpfen und das relativ erfolgreich, würde ich mal behaupten. Und darüber möchte ich heute so ein bisschen mit dir sprechen, wie das gelingt und was dafür nötig ist, um auf kurzen Distanzen und langen Distanzen gleichzeitig so Leistungen abzureißen.
Ja, dann schaue ich mal, ob ich da was Erhellendes zu sagen kann. Glücklicherweise ist da ja nicht nur meine Perspektive gerade, sage ich mal, präsent auch bei mir, sondern ich habe mich ja für die nächste Ausgabe der Triathlon mit dem Thema auch ein bisschen näher beschäftigt und unter anderem mit Leuten wie Dan Loran gesprochen oder mit Thorsten Radde, da für viele hunderte Profi-Triathleten mal was ausgearbeitet, quasi statistisch, um das so aus beiden Perspektiven abzubilden. Und vielleicht kann ich davon auch noch so ein bisschen mit reinbringen, das wäre sicherlich sinnvoll.
Das wäre auf jeden Fall cool. Vielleicht kannst du einmal was zu deinem eigenen sportlichen Hintergrund sagen. Kommst du vom Laufen oder wieso bist du so schnell?
Ach ja, so richtig weiß ich das auch nicht, ehrlich gesagt. Und manchmal frage ich mich das auch zwischendurch in einer ruhigen Minute, wie das so funktioniert hat, weil ich tatsächlich 12 Jahre Fußball gespielt habe, auch sehr, sehr ambitioniert. Ich glaube, ich bin einfach irgendwie so veranlagt, dass ich auch beim Fußballspielen schon derjenige war, der in den Sommerferien morgens um 8 Uhr auf dem Sportplatz stand und nicht gebolzt hat, sondern Sprinttraining gemacht hat, weil er irgendwie dachte, das ist jetzt in der Phase der Vorbereitung wichtig und so. Und irgendwie hatte ich auch schon immer Spaß, mich zu quälen. Habe mich dann irgendwann das erste Mal verletzt, mir Bänder gerissen, bin in der Zeit dann viel gelaufen, es hat mir Spaß gemacht, habe dann wieder angefangen. Wie es der Zufall so wollte, habe ich mir dann im nächsten Spiel die gleichen Bänder wieder gerissen, habe dann gesagt, Fußball war eine schöne Zeit, aber dafür bewege ich mich zu gerne, als irgendwann dann mit noch nicht mal 20 Jahren bewegungsunfähig zu werden. Ja, und habe dann irgendwie gesagt, kurze Zeit später ganz oder gar nicht. Bin dann so mit 18 Jahren dann eben zum Laufen gekommen, weil ich dann was gebraucht habe, wo ich dann meine ganze Energie voll reinstecken kann. Habe so einen richtigen Deep Dive hingelegt, habe mir alles angeguckt und alles aufgesaugt, habe natürlich alle Fehler gemacht dieser Welt, die man so machen kann, und damit gestartet, direkt 100 Kilometer in der Woche zu laufen, und würde auch sagen, bis heute mein einziges Talent ist nicht das Laufen, sondern dass ich einfach viel Training verkrafte und ja, immer heil geblieben bin, glücklicherweise. Das habe ich dann 1,5 Jahre gemacht und im letzten Jahr der Schule bin ich dann gefragt worden, ob ich als Staffelläufer mitmachen will bei einem Triathlon in meiner Heimat. Und da bin ich dann mitgelaufen und habe mir dann danach gedacht irgendwie, ja, das war echt cool, aber 2 andere Leute brauche ich dafür eigentlich nicht. Das kriege ich auch selber hin. Habe zu dem Zeitpunkt noch nie ein Schwimmtraining gemacht, hatte kein Rennrad, wusste überhaupt nicht Bescheid. Aber war irgendwie angefixt und wollte das mal ausprobieren mit allem, was ich so zur Verfügung hatte. Habe mich dann für 3 oder 4 Wochen später für einen Triathlon angemeldet. Das war dann schon relativ spät. Habe das dann gemacht und ja, ich sag mal, der Rest ist Geschichte. Also von dem Moment an war ich halt so angefixt, dass ich dann alle meine Energie und Motivation dann darauf übertragen habe, quasi vom Laufen vorher, und habe da eben schon eine ganz gute Basis mitgebracht. Ja, und habe es dann irgendwie versucht, das im Triathlon zu machen. Aber worauf deine Frage ja auch so ein bisschen abzielt, und die Diskussion habe ich tatsächlich ganz oft, weil ich natürlich jetzt auch im Laufe der Jahre viele Nachrichten bekommen habe mit irgendwie Tipps und Hinweisen in irgendeiner Form, sei es Laufstil, Lauftechnik, Lauftraining. Und ich bin wirklich fest davon überzeugt, ich habe kein besonderes Talent zum Laufen, sondern da muss man vielleicht einfach mal die Zahlen auf den Tisch packen. Ich bin, glaube ich, die letzten 5 oder 6 Jahre im Jahr nie weniger gelaufen als 3.800 Kilometer. Und im Jahr 2021, wo die Schwimmbäder zu waren und ich versucht habe, nochmal die Norm für die deutschen Meisterschaften 10.000 Meter Bahn zu laufen, bin ich knapp 5.000 gelaufen. Und wenn man das halt 5, 6 Jahre macht und heil bleibt und man läuft immer so plus minus 200, 300 Kilometer, um die 4000 Kilometer im Jahr, fährt nebenbei noch ein bisschen Rad und schwimmt, dann passiert halt einfach was. Und das würde bei jedem passieren. Ich kenne auch genug Leute, die weniger Aufwand betrieben haben und ähnliche Zeiten laufen und ähnlich gut geworden sind. Und das sind halt meistens Leute, die haben mit Leichtathletik angefangen, die hatten so im Jugend- und Kindesalter so eine, sag ich mal, vernünftige Grundausbildung, was das angeht, haben dann mit 800 Meter, 1500 Meter angefangen. Diesen ganzen Background habe ich halt nicht. Das sieht man auch, wenn man sich mal irgendwie anschaut, wie unbeweglich ich bin. Und all die koordinativen Fähigkeiten, die ich halt nicht mitbringe. Ich habe es halt tatsächlich nur über viel Training und hartes Training und zum Glück halt gesund bleiben geschafft.
Ja, das finde ich ganz wichtig, dass du das sagst. Es ist ja auch immer so das, was wir bei unseren Trainingsplänen predigen, dass eben Kontinuität das Einzige oder das fast Einzige ist, was zählt im Triathlon-Training oder im Ausdauersport. Und dass man da eben verletzungsfrei bleibt. Und ich glaube, es gibt nicht so viele Leute, die diese Umfänge verkraften. Oder, also das würdest du wahrscheinlich auch niemandem empfehlen, wenn man dich nach Tipps fragt, yo, lauf 100 Kilometer in der Woche und dann läuft das schon. Weil, also ich kann nur von mir sprechen, ich würde das keine einzige Woche wahrscheinlich hinkriegen. Oder einmal und dann wäre ich aber halt verletzt für 3 Monate. So, und dann ist vielleicht das Talent, das wäre nämlich tatsächlich meine nächste Frage gewesen, welche Rolle Talent spielt, dann ist das vielleicht eher dahingehend, dass man eben viel verkraftet und robust ist körperlich und da die Voraussetzungen.
Ja, ich glaube, also was man natürlich auch irgendwie braucht, jeder hat ja, also ich sag für mich jedenfalls immer ganz gern, es steht und fällt vieles im Leben und im Sport genauso, einfach mit der Motivation. Und wenn du die Motivation nicht hast, obwohl du die körperlichen Fähigkeiten mitbringst, das auch zu machen, dann nützt es dir natürlich nichts. Die Motivation kriegst du halt dann meiner Meinung nach oft einfach wieder durch Inspiration. Also wenn du irgendwas hast, was dich inspiriert, sei es andere Menschen, Ziele, die dich dann eben erst inspirieren, dann motivieren, das auch zu machen, weil du brauchst natürlich auch irgendwie die Resilienz, sage ich jetzt mal, das über einen langen Zeitraum durchzuziehen. Und da hast du ja, also gerade in so Sportarten beispielsweise, Schwimmen ist ja der Klassiker, wo dann in einem ganz, ganz frühen Alter die Topleistungen gebracht werden und 3 Jahre später ein Großteil der Leistungssportler das zwar noch machen, aber nicht mehr so ambitioniert, weil die ausgebrannt sind. Und da muss man halt eben auch gucken, dass man das trotzdem noch in einem Maß macht, wo man das langlebig, ich sag mal, hinkriegen kann, wenn man es denn verfolgen möchte. Und ja, da spielt das natürlich auch eine ganz große Rolle, dass man eben dabei bleibt, nicht nur körperlich, sondern irgendwie auch mental und dass man was hat, was einen dann eben antreibt. Ja, und wenn man sich so anguckt, gerade also das wirklich auf eine höhere Ebene, sage ich mal, hebt und bei den Profis irgendwie schaut, hat man ja auch so gerade im Triathlon und auch im Ausdauersport ganz oft so wahnsinnige Leute wie Lionel Sanders, mit viralen Videos, die dann irgendwie, wo der auf der Rolle sitzt und anfängt zu weinen und so, wo du dich so fragst, ja. Junge, wieso tust du dir das an? Das hat jetzt nichts mehr damit zu tun, dass du das irgendwie, also das macht dir gerade irgendwie keinen Spaß und so, aber es gibt ihm halt trotzdem was und jeder hat da seine Gründe und seine Motivation. Und die spielt natürlich eine genauso große Rolle, wie die Fähigkeit, überhaupt das trainieren zu können.
Ja. Ja, vielleicht kannst du uns einmal ein bisschen Einblicke in dein eigenes Training geben. Also du hast die Laufumfänge schon angesprochen, die eben für so Zeiten dann nötig sind oder vielleicht auch nicht nötig sind. Also ich glaube, die meisten Triathleten, die laufen vielleicht halb so viel wie du. Auch im Profibereich tatsächlich gibt es, glaube ich, sehr, sehr wenige bis fast keinen, der 100 Kilometer Wochen abreißt. Ja, vielleicht kannst du uns da einmal einen Einblick geben.
Ja, so einmal habe ich ja selbst einen Trainer, von daher findet das auch alles in Absprache statt, zumindest jetzt die letzten 3 Jahre. Also vorher hat es mich tatsächlich auch sehr motiviert, einfach weil es mir Spaß gemacht hat, mich damit zu beschäftigen und mich quasi selbst zu trainieren und auch die Freiheit dazu haben. Einfach eben, weil ich so dieses Puzzle aus, wie setze ich was zusammen, was brauche ich, was will ich ausprobieren, weil es mir einfach immer auch gefallen hat, das zu machen. Genau, aber seit 3 Jahren dann eben auch quasi fest vom gleichen Coach trainiert. Und ja, da ist es.
Was hat den Ausschlag dazu gegeben?
Dass ich ihn zufällig persönlich kennengelernt habe und es mir vorher sehr, sehr schwer fiel, eben aus den genannten Gründen, weil mir das selbst auch echt Spaß gemacht hat, mich da jemandem so anzuvertrauen, dass ich sage, okay, das gebe ich jetzt wirklich ab und ja, hab da das Vertrauen drin, dass das gut funktioniert. Und als ich dann jemanden gefunden habe, der noch Triathlon-wahnsinniger ist als ich und wirklich so Feuer und Flamme dafür war und so viel Herzblut mitgebracht hat, habe ich gesagt, okay, also wenn ich das mal machen will, in der Form, dann ist es das auf jeden Fall. Und dann haben wir das mal ausprobiert und das hat ja wunderbar funktioniert bis zum heutigen Tag. Ja, und dementsprechend findet auch da viel über Absprache statt und ich bin halt auch nach wie vor tatsächlich ein Athlet, mit dem, also ich habe nicht so dieses, da kommt der Plan und ich arbeite das ab, sondern ich glaube, es kam noch nicht einmal vor, dass ich irgendwie was nicht hinterfragt habe oder nochmal einen Vorschlag hatte oder den Austausch gesucht habe, wie man das eventuell nochmal anpassen und optimieren könnte oder dass man wenigstens mal drüber spricht, und das macht es auch
richtig,
ja, richtig nervig, aber das macht es für mich halt irgendwie auch, auch aus und das gibt mir auch tatsächlich ziemlich viel, einfach immer nachvollziehen zu können, so was sind denn die Gedanken und auch den Austausch zu suchen. Das ist mir halt eben wichtig, also da dann irgendwie ohne Kommunikation stumpf die App zu aktualisieren, das zu sehen und dann einfach anzufangen und dann irgendwie vielleicht mal was rückzumelden, das wäre mir halt zu wenig. Ja, aber dementsprechend ist halt auch natürlich immer eine Frage der Ziele. Also jetzt klar mit Hawaii und quasi Langdistanz, ja, sieht es natürlich ein bisschen anders aus als vorher irgendwie mal Fokus Mitteldistanzen und so. Und gerade bei jemandem wie mir, der wirklich, ich sag mal, schwimmunfähig ist eigentlich, also zumindest auf der Ebene von meinen Gesamtzeiten, sage ich jetzt mal, oder gerade im Vergleich zum Laufen und auch irgendwie zum Radfahren, ist das halt natürlich immer so eine Baustelle, wo man guckt, was man da vielleicht noch irgendwie hinkriegen kann. Und gerade...
Das können hier viele nachvollziehen.
Ja, da bin ich hier, glaube ich, genau an der richtigen Stelle. Also ich weiß nicht, ob wir da noch drauf zu sprechen kommen, ja. Aber ich war letztes Wochenende das erste Mal in der zweiten Triathlon-Bundesliga am Start. Und ich glaube, da haben sich alle Leute beim Laufen gefragt, was da gerade passiert und wieso der das nicht hinkriegt, das irgendwie ins Wasser zu bekommen. Und ich frage mich umgekehrt dann, wie kann es denn sein, dass wir da Leute dabei haben, die 9 Minuten auf 800 Meter im Pool schwimmen und nicht unter 18 Minuten auf 5 Kilometer rennen. Also jetzt mal übertrieben gesagt. Und so hat halt jeder seins und sein verschiedenes Athletenprofil. Das macht ja unsere Sportart auch irgendwo aus. Aber genau, deswegen da halt auch immer in Abstimmung, wo steht man gerade und was braucht man für seine jeweiligen Ziele.
Wie sieht so die Verteilung aus in deinem Training? Also einmal noch zu den Ausflügen, die ich ganz am Anfang angesprochen habe. Du hast dann in der Corona-Zeit, hast du dich eher aufs Laufen fokussiert, aus bekannten Gründen, weil man eben nicht schwimmen trainieren konnte. Es gab dann wahrscheinlich doch mehr Laufveranstaltungen als Triathlon-Wettkämpfe. Wie sieht die Verteilung aus bei dir von den einzelnen Disziplinen, wenn du in der normalen Triathlon-Vorbereitung bist?
Relativ simpel gesagt, schwimme meistens 4-mal in der Woche unter der Saison, wenn am Wochenende längere Radeinheiten oder so anstehen, manchmal auch nur 3-mal, in der Regel immer im Verein und einmal selbst am Wochenende. Radfahren dann 4 bis 5-mal und Laufen mittlerweile nicht mehr jeden Tag, sondern an 6 Tagen in der Woche. Ja, das so von der Anzahl. Und dann natürlich eben nach Schwerpunkten halt in unterschiedlicher Dauer und Intensität.
Und laufen deshalb so viel, weil du es kannst? Oder weil es darum geht, deine Stärken noch stärker zu machen?
Ja, du hast schon einfach, weil ich es kann. Nee, Spaß. also einmal muss man halt wirklich sagen, zeitlich ist das halt auch immer der geringste Aufwand, ne? Also von zu Hause irgendwie loszulaufen, schnell Schuhe anzuziehen und irgendwie eine Dreiviertelstunde, 50 Minuten zu rennen, das kann man immer auch nochmal ganz früh morgens machen, das kann man auch mal zwischendurch machen, das kann man auch noch ganz spät abends machen, um aufs Rad zu steigen, sei es tatsächlich Indoor oder Outdoor, alles, was da deutlich unter einer Stunde passiert, sage ich jetzt mal so übertriebenerweise, kann man sich auch eigentlich sparen. Und schwimmen halt mit Anfahrt und Umziehen. Und wenn du dann selbst gehst und nicht beim Schwimmtraining im Verein bist, was dann eh zu festen Zeiten stattfindet, zahlst du noch Eintritt. Dann da irgendwie nur so mal kurz vorbeizuschauen, ist auch ein bisschen sinnlos. Das heißt, es hat meistens auch irgendwie zeitliche und organisatorische Gründe, dass das schneller erledigt ist. Und für die anderen Einheiten ja. muss man ja schon irgendwie immer ein bisschen mehr Zeit einplanen.
Du hast den Start in der Bundesliga schon angesprochen. Das soll eigentlich auch so der Kern des heutigen Themas sein, die Unterdistanzleistung. Welche Rolle spielen die bei einer vernünftigen Mittel- und Langdistanzleistung?
Ja, das habe ich ja quasi, bevor ich wusste, dass ich da starte, mir auch mal als Frage gestellt und bin das Thema dann eben auch für die nächste Ausgabe mal angegangen. Wie gesagt, nicht in dem Wissen, dass ich das selbst mal wenige Wochen später testen kann, wie das so bei mir funktioniert. Aber ja, das ist prinzipiell halt eine spannende Frage, weil ich glaube, dass man die nicht unbedingt pauschal beantworten kann. Ich wusste natürlich vorher auch nicht, womit ich irgendwie rechnen soll. Also der Grund, warum ich das vorher auch nie gemacht habe, war einfach der, dass ich gesagt habe, ich kenne natürlich die Dynamik auf der Kurzdistanz. Ich habe auch noch nie ein Drafting-Rennen gemacht. Nur was halt jeder weiß, der sowas irgendwie schon mal gesehen hat, ist halt, wenn du keine Radgruppe erwischt und alleine hinterherfährst, dann macht das A, ganz wenig Spaß und B, macht das auch irgendwie keinen Sinn, weder für dich selber noch für dein Team. Und das ist dann einfach eine Erfahrung, die niemand braucht. Und ich kenne natürlich genug Leute da und weiß, was die so schwimmen und weiß, dass ich davon zumindest im Becken wirklich Welten entfernt bin. Und habe deswegen immer gesagt, also macht für mich halt keinen Sinn, würde ich wahnsinnig gern mal machen und ausprobieren. Aber ich glaube einfach nicht, dass das irgendwem weiterhilft. Jetzt ist es wie so oft im Leben irgendwie dann doch nochmal anders gekommen, weil so viele Ausfälle hier bei, also ich studiere ja in Bremen und habe deswegen halt ein Zweitstartrecht beantragt, weil die gesagt haben, okay, wir sind so dünn aufgestellt, Zweitstartrecht tut niemandem weh. Wenn du es dir vorstellen könntest und mal wirklich Not am Mann sein sollte, dann hättest du halt die Gelegenheit und dann schauen wir mal, habe ich gesagt, okay, ohne irgendwo fest eingeplant zu sein, machen wir das doch erstmal so. Und war dann halt wirklich so, dass die Ausfälle so da waren, dass ich dann gefragt wurde, ja, wie sieht's denn da bei dir aus? Und ich dann gesagt habe, okay, ich habe da wirklich Angst vor, weil den Tiefpunkt will ich eigentlich nie erleben, am Wendepunkt jedes Mal die 30-Mann-Gruppen zu sehen und allein dann hinterher zu strampeln, möglicherweise noch einen Wattrekord aufzustellen und 3 km/h langsamer zu fahren. Aber dann gesagt, gut, okay, mache ich. Hängen lassen will ich sie dann auch nicht. Habe dann gesagt, ich schaue einfach mal, wie das klappt. Und ja, das Ende vom Lied war dann halt tatsächlich, dass ich mit großer Panik vorher gesagt habe, okay, ich gehe das Ganze so an, als wäre es 750 Meter All-Out-Schwimmen und dann ist der Wettkampf vorbei, weil wenn ich das nicht mache, dann ist es 750 Meter Schwimmen und danach ist der Wettkampf vorbei für mich. Und so habe ich es dann auch gemacht und habe glücklicherweise noch eine Gruppe erwischt auf dem Rad, was halt dann für die Dynamik eben total entscheidend ist. Und hat sich dann auch wieder bestätigt, war sogar ohne Neo, dass ich irgendwie im Freiwasser halt deutlich besser schwimme als im Becken. Und dann Radgruppe, habe dann auch so gemerkt, diese Feinheiten, die dann weniger mit der Leistungsfähigkeit auf den verschiedenen Distanzen zu tun haben, aber eben rennentscheidend sind, da merkt man eben, was Erfahrung für einen Unterschied macht zwischen Kurz- und Langdistanz. Und welche Details dann eben auch da über Platzierungen und Zeiten entscheiden, weil während wir halt alle das so kennen aus dem Non-Drafting-Format, dass wir dann doch mal ein bisschen entspannter wechseln. Ich habe gesehen, du weißt auch, wovon ich rede, so mit Abtrocknen von Füßen und so in der Wechselzone. So, das können wir, glaube ich, alle nachvollziehen, dass es dann nicht darauf ankommt, dass wir jetzt perfekt in die Schuhe kommen und so und dass es dann erst richtig losgeht, weil
Überhaupt gar nicht.
Habe ich mir dann, also habe ich mir nicht gedacht, wusste ich.
Da kommt es drauf an, dass alles bequem sitzt und schön aussieht.
Vor allem das schöne Aussehen, so. Wenn dann alle mit der Sabber im Gesicht rumlaufen am Ende auf 5 Kilometer, sind das immer die schönsten Bilder auf der Kurzdistanz. Geschweige denn vom Zielbereich, wo dann so ein ganz seltsamer Duft von Erbrochenem herrscht, sage ich jetzt mal. Aber dann habe ich da halt auch gemerkt, wo du halt sonst darauf aus bist, dir auf den längeren Strecken deine Radleistung möglichst konstant einzuteilen, für dich selbst zu fahren, ist es halt da so. Also ich habe im Endeffekt Platzierungen liegen lassen dadurch, dass ich einfach den ersten Wechsel verkackt habe. Also ich wollte aufs Rad aufsteigen, habe dann die Leute vor mir gesehen, habe gedacht, okay, richtig geil, das ist jetzt meine Gruppe. Wusste, dass hinter mir auch noch ein paar kommen, aber dachte, okay, da fahre ich jetzt ran. Alle anderen schieben halt, was heißt alle anderen, aber genug andere schieben ihr Rad, springen auf, fahren dann los, war ich dann auch kurz davor, in dem Moment, man kennt es vielleicht, hat sich der rechte Radschuh gedreht. Ich komme halt weder in die Schuhe noch auf die Schuhe, muss mit dem linken Bein wieder quasi absteigen, da stehen, auf den anderen Schuh rauf und dann losfahren. Und das waren die 25 Meter, die mir dann gefehlt haben. Also bin ich halt wirklich mit 2-3 Minuten 370 Watt, hab mir die Seele aus dem Leib gefahren, um da ranzukommen. Und es war einfach, also noch auf den Schuhen dann. Und das ging einfach nicht. Und dann wusste ich, okay, das ist nicht meine Gruppe, leider. Dann kamen halt die anderen irgendwie ein paar Minuten später von hinten. Und dann war das auch eine Gruppe. Aber wenn ich in der halt irgendwie 30, 40 Sekunden vorher noch in die zweite Wechselzone gekommen wäre, wären das halt irgendwie 10 Platzierungen gewesen. Und da sieht man dann eben entscheidend für die Leistung am Ende, für die Platzierung, für die Zeiten, sind halt eben auch so taktische Sachen. Und da habe ich natürlich vorher keinerlei Erfahrung gehabt. Gut, man hat jetzt bei der WTS auch gesehen, auch so Weltklasse-Leuten wie Lasse Priester kann sowas mal passieren. Das war dann für mich auch ein kleiner Trost irgendwie, als wir das auf der Rückfahrt geguckt haben, weil mich das immer noch geärgert hat dann die ganze Zeit, weil das so das Einzige auch wirklich war, was irgendwie nicht gut lief beim gesamten Rennen. Aber das war natürlich so ein Learning, wo man sagen muss, wenn man da möglichst gut sein will, dann müssen solche Sachen halt auch sitzen. Also dann geht es halt nicht mehr nur um die Leistung an sich und um die Leistungsfähigkeit, sondern auch um die Renndynamik, und die kann natürlich unterschiedlicher nicht sein. Weil ich habe halt eben gesehen, du kannst so gut Radfahren, wie du willst. Wenn die dann mit 10 Leuten oder so unterwegs sind und kreiseln, dann hast du da keine Chance.
Ja, ich war am Wochenende ja auch in Hamburg unterwegs und habe mir das angeguckt, zum ersten Mal live tatsächlich. Und das ist einfach nur unfassbar beeindruckend. Da wird eben auch deutlich, dass man sich keinen klitzekleinen Fehler erlauben darf, weil sonst ist man einfach raus oder hat auf jeden Fall nichts mehr ernsthaft da mitzureden. Und wenn man da auch dann so 2 Leute gesehen hat oder so, die eben hinterhergefahren sind, hinter dem gesamten Feld, das ist einfach vorbei. Also die fahren bestimmt auch sehr, sehr stark Rad, aber wenn man die Gruppe dann eben verpasst hat und da nichts mehr mitreden kann, dann
ja, ist es vorbei. Ja, ich kann da vielleicht für die anwesenden Nerds hier, die jetzt zuhören, so ein paar Zahlen droppen. Also ich habe zum Beispiel gesehen, aus der Spitzengruppe, also die erste große Gruppe, die dann da war, mit irgendwie gut 20 Mann, da waren Leute dabei, die haben Average Power irgendwie am Ende 230 Watt gehabt, also was wirklich wenig ist, und sind dann 43,5er Schnitt gefahren. Unsere Gruppe ist ein 42,5er Schnitt gefahren. Also die waren 1 km/h schneller, und gut, ich hatte natürlich auch ein bisschen mehr darauf stehen, weil ich am Anfang probiert habe, irgendwie nochmal ranzufahren, weil ich zwischendurch auch nochmal irgendwie eine Lücke zugefahren habe. Aber ich hatte am Ende irgendwie 285 Watt Average Power und 310 Normalized Power. Und wenn man dann halt irgendwie sieht, dass Leute da von der Durchschnittsleistung über 50 Watt weniger haben und 1 km/h schneller fahren, dann zeigt das eben ganz klar, dass es auch andere Anforderungen sind auf dem Rad, als möglichst konstant eine hohe Leistung zu bringen, sondern du musst auch eben die Spitzen fahren können. Du musst nach den Wendepunkten halt auch so antreten, dass du die Gruppe nicht verlierst. Und wenn du halt dann nicht arbeiten willst, kannst du von da an auch rollen. Und das ist natürlich ganz anders, wenn du alleine hinterher fährst, weil da bleibt dir nichts anderes übrig, als zu versuchen, möglichst hohe Leistung über möglichst lange Zeit und zu gucken, ob noch was passiert. Das ist in der Gruppe natürlich was anderes. Hatte ich in der Form auch noch nie, war für mich eine neue Erfahrung, aber hat natürlich sehr viel Spaß gemacht, da irgendwie mit 43 durch die Landschaft zu bügeln und zwischendurch auch mal die Beine irgendwie hochzunehmen, wenn wer anders vorfährt. Das ist halt schon eine coole Dynamik, also das macht halt schon wirklich Spaß. Da hatte ich vorher auch so ein bisschen Sorge, ob ich das irgendwie merke, dass ich das noch nie gemacht habe, aber das hat mich tatsächlich mehr angefixt als abgeschreckt.
Ja, also das weiß ja jeder, der schon mal in einer Gruppe Rad gefahren ist, wenn man da eben einfach hinten fährt oder zweite Reihe reicht teilweise schon, aber da fährt man deutlich, deutlich weniger Leistung und halt trotzdem 35er Schnitt oder so. Das macht schon Spaß. Also du hast jetzt dein erstes Bundesliga-Rennen hinter dir, würdest du es nochmal machen?
Definitiv, aber auch einfach aus dem einfachen Grund, dass also Ende vom Lied war halt, ich bin die schnellste Laufzeit gelaufen mit 20 Sekunden Abstand und habe halt irgendwie 35 Leute auf 5 Kilometer überholt. Das ist natürlich ein Rennverlauf, den kannst du schöner nicht dir ausdenken. Und das macht natürlich wahnsinnig viel Spaß, wenn du die Leute vor dir aufgereiht siehst und du läufst einfach vorbei. Das ist natürlich sehr aufbauend und eine besondere Situation, die man jetzt auch nicht so oft erlebt.
Ja.
Und dementsprechend hat mir das halt extrem viel Spaß gemacht. Bin dann halt irgendwie noch von Platz 65 aus meiner Gruppe von irgendwie 90 Startern auf Platz 30 vorgelaufen. Und er hat mich dann irgendwie selbst gefragt, warum das so gut ging. Man ist natürlich angefixt, wenn man die Leute immer vor sich hat und dann noch ein und 10 Meter und du siehst, die nächsten 100 Meter kommen nochmal 5 Leute und dann ist das halt motivational natürlich viel, viel einfacher, als wenn du auf den langen Strecken zugerufen bekommst, ja, 6 Minuten 30 ist noch irgendeiner, aber der ist langsamer. Wenn du 15 Kilometer weiterläufst, dann hast du ihn vielleicht noch. So, ja, okay, versucht man dann irgendwie trotzdem, aber es ist natürlich eine ganz, ganz andere Dynamik. Und dementsprechend hat das natürlich extrem viel Spaß gemacht. Ist natürlich aufbauender, das so rum zu erleben, als dann irgendwie super zu schwimmen, in einer großen Gruppe dabei zu sein und vielleicht eher schwächer zu laufen und dann alle ziehen lassen zu müssen. Dementsprechend war das eine richtig coole Erfahrung und würde ich bei Gelegenheit auch noch mal machen. Bin jetzt ganz stolz auf meine Badekappe, wo drauf steht zweite Bundesliga. Die trage ich jetzt zu allen angemessenen Anlässen, also so beim Einkaufen, im Kino, im Hörsaal, wo man das halt so macht.
Ja.
Aber ja, wenn...
Ja, damit das auch richtig, jeder sieht.
So wie wir Triathleten das halt so tun. Und nee, wenn sich die Gelegenheit bietet, würde ich das schon nochmal machen. Dadurch, dass wir halt so schlecht besetzt sind und auch mit Ausfällen und so weiter und definitiv absteigen werden, müsste ich wahrscheinlich dafür ein neues Team suchen. Also egal, wer das hört, liebe Grüße, Angebote, wir können über alles reden. Ich bin prima mit Pizza und Erdnussbutter zu bezahlen, wie jeder weiß, der schon mal länger als 2 Stunden mit mir verbracht hat. Ja, aber nee, also war schon cool und wenn sich das irgendwie anbietet, vielleicht auch für nächstes Jahr, würde ich das schon nochmal irgendwie machen.
Die meisten, die hier zuhören, die schlackern jetzt wahrscheinlich mit den Ohren, wenn man so die Zeiten hört, aber man kann das ja übertragen auf den normalen Triathleten, sage ich mal, der halt vielleicht nicht unter 15 Minuten auf 5 Kilometern läuft. Würdest du empfehlen, sich zu einem bestimmten Jahreszeitpunkt auf Unterdistanzen zu fokussieren?
Ja, ich würde schon sagen, dass so der Klassiker ist, früh im Jahr, wenn man auch noch unspezifisch trainiert, jetzt im Hinblick auf längere Strecken, da die Zeit auch zu nutzen, um ein Fundament zu legen, die Bereiche auch mal abgedeckt zu haben, also gerade die hochintensiven Sachen und eben auch die, ja, also unspezifisch in die Richtung, dass das einfach sehr, sehr wenig mit Wettkampfintensität zu tun hat, wenn man jetzt von Mittel und dann sogar noch von Langdistanz spricht. Ich glaube, da wäre so, je nachdem, wann man sein erstes Rennen macht, aber alles, was so vor April stattfindet, glaube ich, kann man schon sehr, sehr unspezifisch machen. Je nach gegebener Stärke und Schwäche natürlich muss man sich auch angucken, wo derjenige so steht und wie so das Athletenprofil ist. Aber glaube ich, ist das so der Zeitraum, wo man das mitnehmen kann, um davon später halt profitieren zu können.
Inwiefern profitiert man denn davon? Also welche Vorteile habe ich konkret davon, wenn ich ein paar vielleicht sogar schnelle Kurzdistanzen mache vor meinem Saisonhighlight?
Ja, mit den Wettkämpfen ist es halt so eine Frage, die bringt dir jetzt natürlich für die Form nicht mehr so viel. Da ist halt eher vielleicht, um mal so zu testen und auszuprobieren und auch so zu schauen, wofür es dann unter Wettkampfbedingungen reicht. Aber ich würde sagen, im Training ist natürlich so der Klassiker, über die Monate versuchen, VO2 Max zu verbessern, um einfach eine gute Ausgangslage zu haben und später das quasi so gut oder so effizient wie möglich zu gestalten. Also dann später die Ökonomie reinkriegen und vorher quasi so den Motor vergrößern und dann den Diesel einbauen. Das ist, glaube ich, ein bewährtes Prinzip, was auch mittlerweile viele, viele machen. Und ich glaube, das lohnt sich für alle, die jetzt nicht aus Norwegen kommen und prinzipiell schon eine VO2 Max von über 85 haben. Mhm. Da kann man dann drüber reden, ob das noch so viel Sinn machen würde. Aber wir Normalsterblichen, glaube ich, fahren zum Großteil mit so oder einem ähnlichen Prinzip auf jeden Fall sehr gut.
Wie sieht es denn aus, wenn der Diesel schon eingebaut ist? Sprich, ich habe vielleicht gerade in Frankfurt, in Rot, in Hamburg eine Langdistanz hinter mir. Die Saison ist aber noch relativ jung. Also wir haben jetzt gerade mal Juli und ein paar Wettkämpfe finden ja noch statt. Wie muss ich vorgehen oder wie würdest du vorgehen, wenn jetzt noch ein paar Kurzdistanzen anstehen?
Ja, ich würde sagen, auch da wieder, gerade wenn man nicht so viel Zeit hat, bedeutet halt Spezifität in dem Fall was anderes als beim umgekehrten Weg, ne? Also spezifisch ist ja dann für Mittel- und Langdistanz eher dann irgendwann so Race Pace oder Sweet Spot oder Koppeleinheiten im angestrebten Renntempo und sowas. Und wenn man dann halt nochmal auf die kürzeren Strecken gehen will, müsste man das meiner Meinung nach eben auch da wieder anpassen, dass man da schaut, welcher Tempobereich, Leistungsbereich ist denn überhaupt möglich, und dann eben auch da schauen, dass man die Kerneinheiten so verlagert, dass man eben gerade beim Radfahren und beim Laufen und vielleicht auch nochmal vorher die Koppeleinheiten in dem Bereich eher stattfinden lässt und sich dann behutsam daran gewöhnt, dass die Wettkampfgeschwindigkeiten wieder mehr mit, ich sag mal, Tempo zu tun haben als mit Ausdauer. Also ich glaube, jeder weiß, was ich damit sagen will. Da geht's dann...
Ja, das klingt eklig auf jeden Fall.
Die Kotzgrenze, sage ich jetzt mal, einfach auf der Mittel- und Langdistanz spielt eher eine Rolle, wenn man das mit der Ernährung nicht richtig hinkriegt, aber nicht wegen der Intensitäten. Das ist natürlich jetzt beim Ausnahmefall, also Sprintdistanz, quasi so kurz, wie es jetzt wird, wenn wir mal Supersprint ausklammern, ist natürlich was anderes. Da kannst du dich natürlich echt so ausbelasten, dass dann die Frage ist, wie intensiv kannst du das gehen und wie sehr willst du dich auch quälen? Das ist natürlich sehr, sehr konträr, aber dann halt vorher im Training die Bereiche wieder einzubauen, kürzere Intervalle zu machen, höhere Intensitäten, muss man dann natürlich auch gucken, wie viel Zeit man noch hat. Sollte man dann natürlich aber wieder den Switch so langsam hinkriegen oder sich dann wieder dran gewöhnen.
Wie sieht es aus mit einem speziellen Laufschwerpunkt? Da habe ich mich für die nächste Ausgabe mit beschäftigt. Herbstmarathons, Halbmarathons, Winterlaufserien. Wie kann ich davon profitieren für die nächste Saison vielleicht schon?
Aber das ist natürlich ein sehr, sehr früher Zeitpunkt und so ein bisschen die Frage, wann halt die Wettkämpfe stattfinden. Aber ich war auch immer ein Fan davon, Wettkämpfe als Training zu machen, sage ich mal. Gerade so kleinere Sachen, weil es einfacher ist, ja, sich bei solchen Sachen zu quälen oder zu motivieren, als dann irgendwie sonntagmorgens alleine durch den Wald zu laufen. Je nachdem natürlich, was dann auch ansteht. Aber wenn man das irgendwie verbinden kann mit Tempoeinheiten, gerade so Tempodauerläufen, kann man das natürlich aus Trainingszwecken mitnehmen und vielleicht auch einfach, aber das ist eine Typfrage. Ich wollte jetzt gerade sagen, vielleicht auch einfach nicht schon sich so ausbelasten, dass man da wirklich auch mental Körner liegen lässt. Also wenn du dann anfängst, dich im November oder Dezember noch häufiger schon irgendwie so zu quälen, dass es wirklich Ressourcen kostet, dann ist es, glaube ich, eher kontraproduktiv. Aber das einfach so zu machen.
Das ist ja auch die Frage, wie sehr man das kann.
Das stimmt, ja.
Also wenn ich von mir ausgehe, ich kann mich, glaube ich, einfach nicht so quälen, oder vielleicht könnte ich es, aber ich will's dann nicht und denke, ich kann es nicht so. Ja.
Ja.
Bei dir sieht es anders aus, also ich glaube, das ist
ja, und das ist auch eben die Frage, also absolut, da kommt ja auch noch dazu, wie sehr kannst du dich dann, wenn ein Startschuss fällt, zurückhalten? Also wenn dir der Trainer sagt, du machst das jetzt halt bei 90%, ja, und dann laufen da drei Leute direkt vor dir, dann gibt es einfach wahnsinnig viele, ja, die dann so leistungsmotiviert und ehrgeizig sind, dass sie sagen, nee, komm, also die lasse ich jetzt heute wirklich nicht laufen, weil ich bin halt schon schneller. Dann hast du natürlich im Zweifel oder im schlimmsten, ja, Fall verfehlst du dann dein Trainingsziel. Es kostet dich mehr Erholung irgendwie und den gewünschten Effekt hast du dann gar nicht. Von daher muss man natürlich auch immer vorsichtig sein und vielleicht sich selber auch ganz gut kennen, um einschätzen zu können, ob das jetzt Sinn macht oder nicht.
Da kann ich aus eigener Erfahrung empfehlen, dass man das Ganze mit jemandem läuft, der vielleicht langsamer ist als man selbst und da eine bestimmte Zeit erreichen will, für den es dann vielleicht eine Bestzeit wäre sogar. Und man selbst kann diese Zeit aber relativ locker laufen und übernimmt dann den Pacer-Job.
Das ist ein hervorragender Tipp.
Das finde ich ganz cool, persönlich. Gut, ich glaube, wir haben einen ganz coolen Rundumschlag so abgegeben. Ein buntes Potpourri an Trainings Nerd-Tipps und nicht so nerdigen Tipps und so weiter. Hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest?
Ja, vielleicht einmal noch als so ein bisschen auch als Teaser dann auf den Artikel, der sich halt ein bisschen tiefgreifender damit beschäftigt und eben, wie schon gesagt, auch so ein bisschen statistisch aufarbeitet, die Frage, wie kann man die Mitteldistanzleistung auf die Langdistanz übertragen? Da gibt es ja hervorragende Beispiele von Leuten, die das nie hinbekommen haben, oder auch umgekehrt, die auf der Langdistanz deutlich besser sind als auf der Mitteldistanz. Also wie lässt sich das einmal in Zahlen abbilden? Und auch eben die Frage physiologisch, woran liegt das? Was ist dann eben wichtig? Und das ist ganz witzig, weil ich habe jetzt quasi für meinen kurzfristigen Einsatz auf der Kurzstrecke, das war halt so spontan, ich habe dafür nicht trainiert. Also es war wirklich einfach nur aus dem Training, ich habe dafür nichts gemacht.
Ja.
Und dafür lief es halt irgendwie erstaunlich gut. Und das passt eigentlich witzigerweise genau zu dem, was Dan Lorang mir dann irgendwie 2-3 Wochen vorher zu dem Artikel gesagt hat. Der meinte, also die Tatsache, dass man jetzt gerade im Profibereich diese Entwicklung sieht, einmal wahnsinnig viele Kurzdistanzler gehen auf die Mitteldistanz, einfach jetzt in der Dichte, also in den letzten Jahren davor, irgendwie haben es halt ein paar Leute vorgemacht und man hat gesehen, okay, kann gut klappen. Das Training unterscheidet sich quasi nicht großartig oder teilweise sogar gar nicht, was die Umfänge angeht. Und auch teilweise die Spezifität verändert sich dann nur leicht. Mittlerweile machen das wahnsinnig viele, auch zwischendurch. Und die Leistungsdichte ist dadurch extrem angestiegen. Jetzt hat man eben auch gesehen, irgendwann durch einen Gomez, einen Brownlee und natürlich Paradebeispiele durch die beiden Norweger, die das eben jetzt nicht den Umstieg gemacht haben, sondern quasi das nur so als Zwischenprojekt und jetzt wieder zurück wollen, geht das eben auch bis auf die Langdistanz hoch. Also das Potenzial, was man dann mitbringt, wenn man es richtig vorbereitet und sich die Zeit nimmt und das professionell genug macht, dann sind das halt auch eben die Athleten, die das Potenzial mitbringen, und wo auch eben das Potenzial drinsteckt, dass man da nochmal auch Maximalleistung sieht, die man vorher möglicherweise noch nicht gesehen hat. Und hat Dan mir dann gesagt, als sehr, sehr passendes Zitat, vielleicht muss man anhand der Tatsache, dass man eben sieht, dass es möglich ist, innerhalb von kürzester Zeit auf so unterschiedlichen Distanzen so starke Leistung zu bringen. Weil wenn man daran denkt, Christian Blumfeld gewinnt im Juli Olympische Spiele und ein paar Monate später haut er dann so eine Zeit auf der Langdistanz raus. Also da liegt ja nicht viel zwischen. Das ist ja jetzt nicht so, dass man sich dafür ein Jahr Zeit nimmt. Krass. Die Tatsache, dass man eben jetzt gesehen hat, dass das theoretisch möglich ist, zeigt vielleicht, dass man Triathlon wieder mehr als eine Sportart begreifen muss und nicht als so Lagerdenken, Kurzdistanz, Mitteldistanz, Langdistanz, weil diese Entwicklung halt schon viel mehr zeigt, wie eng das miteinander zusammenhängt. Vielleicht doch deutlich mehr, als vielen vorher so klar gewesen wäre.
Genau, und der Fokus im Training shiftet dann einfach so ein bisschen, auch im Hinblick auf die Ernährung zum Beispiel, was du schon angesprochen hast.
Ja, total, und bei den Intensitäten auch, aber viele werden wahrscheinlich davon ausgegangen, dass man wahnsinnig viel Zeit dafür investieren muss, um das zu machen, und einige Athleten, die vielleicht auch eine gute Voraussetzung haben, zeigen dann eben, okay, wenn du dir 2-3 Monate Zeit nimmst, die spezifischen Sachen machst und das richtig anstellst, dann reicht das möglicherweise, wenn du eben diese Grundvoraussetzungen mitbringst von den kürzeren Strecken. Und das ist halt schon interessant. Also da bin ich auch echt gespannt, so die nächsten Jahre, ob man auf der Langdistanz dann das Gleiche erleben wird, was man jetzt so die letzten 2-3 Jahre auf der Mitteldistanz erlebt hat.
Ja, da passen unsere Trainingspläne eigentlich auch ganz gut dazu, wenn jetzt jemand zum Beispiel nach dem Racerplan trainiert, der hat eben auch 20 Stunden in der Woche oder so und der wird auf jeden Fall damit in der Lage, seine Langdistanz zu machen. Nicht allzu schlecht wahrscheinlich. Und das zeigt das ja, dass auch ein eigentlich spezifisches Kurzdistanztraining, dass es dann so weit doch nicht voneinander entfernt ist.
Ja, du kannst es ja, also hervorragendes Beispiel, du hast das Laufen ja auch angesprochen, wenn man sich das anschaut von den besten Marathonläufern, die man jetzt so in den letzten Jahren hatte. Kipchoge natürlich als Ausnahmebeispiel, aber auch im Bekele. Wenn man schaut, wo die herkommt, Bekele, ehemaliger Weltrekordinhaber, Jahre, fast schon Jahrzehnte lang von 5.000 und 10.000 Meter, da sieht man ja eine ähnliche Entwicklung. Ja. Kipchoge auch, lange Karriere auf der Bahn gehabt. Ein Mo Farah, der Doppel-Olympiasieger ist und dann 2 Jahre später sich mal ernsthaft dem Marathon gewidmet hat und auch europäischen Rekord dann aufgestellt hat. Also auch da, wenn die Grundvoraussetzungen da ist, ist halt nur die Frage, was schaffst du dann daraus noch zu machen? Und auch eben alle anderen Faktoren, die dazugehören. Du musst es halt auch eben mit dem Alter dann noch können und wollen. Interessant wird es dann halt nur, wenn die Athleten das nicht mehr aus dem Grund machen wie früher, quasi aus dem Alter so, man schafft es auf den kurzen Strecken nicht mehr, jetzt geht man auf die langen Strecken, sondern man macht es einfach mal zwischendurch, weil man es kann, aber nicht ausschließlich. Also es ist nicht so dieser Karriereswitch, Kurzdistanzkarriere ist vorbei oder Bahnkarriere ist vorbei, meinetwegen jetzt im Laufen und ein neues Kapitel beginnt, sondern jetzt gerade erleben wir ja irgendwie, dass es so munter durchgemixt wird. Ist auf jeden Fall sehr erfrischend.
Ja, also den Artikel oder die gesamte nächste Ausgabe kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Erscheint nächste Woche, Mittwoch, unbedingt kaufen und lesen. Simon, danke dir für deine Zeit. Ich fand's total spannend und irgendwie mal was anderes.
Ja, danke dir.
Und kann alle, die hier zuhören, nur ermutigen, auch mal einen Ausflug auf die kurzen Distanzen zu wagen. Wird auf jeden Fall nicht schaden.
Ja, vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Danke dir, Simon. Schönen Tag noch. Ciao. Sweat in your eye, pain in your bones, hunger in your gut, got that fire in your soul, burn in your chest, find it hard to breathe, stumble in the road, bring it to your knees. Don't you give up, give up, give up. Go on and get up, get up, get up. Gotta learn to walk before you run. Gotta learn to win to be a champion.
Champion.